»Bist du bereit?« Broders löste den Anschnallgurt. Er klang besorgt, schien aber auch auf der Hut vor ihr zu sein. »Zu Recht. Pia Kuritki, Kriminalhauptkommissarin bei der Lübecker Bezirkskriminalinspektion, war kurz davor, ihm den Kopf abzureißen. Seit sie nach ihrer Entführung durch einen entflohenen Straftäter wieder im Dienst war, hatten ihre Kollegen nichts Besseres zu tun, als sich fortlaufend nach ihrem Befinden zu erkundigen. Das war nicht hilfreich. »Klar bin ich das«, antwortete sie. »Los, komm!« »Nicht, dass der Tote da drin es eilig hätte, aber alle anderen warten sehnsüchtig auf uns.« Pia stieg aus und legte den Kopf in den Nacken. Sie blickte an der Fassade des Hochhauses hinauf und zählte 14 Stockwerke. An diesem windigen, grauen Novembervormittag waren in der näheren Umgebung kaum Menschen zu sehen. Weder auf den Fußwegen, noch auf dem Parkplatz oder in dem eingezäunten Areal des Spielplatzes. Pia atmete tief durch. Ihre erste Leichensache nach der Stunde Null, wie sie ihre Befreiung aus den Händen eines rachsüchtigen Straftäters im Stillen nannte. War sie schon wieder dafür bereit? Sie musste es sein. Das war nun mal ihr Job bei der Polizei. Sie blickte in das blasse Gesicht eines jungen Uniformierten, der unter dem Vordach des Eingangs auf sie wartete. Das dunkelblonde Haar, das unter seiner Polizeimütze hervorguckte, war trotz der niedrigen Temperaturen nass geschwitzt. Er führte sie ins Treppenhaus und dann eine Betontreppe hinunter in den Keller. Sie liefen einen Gang entlang. Die Mauern waren weiß getüncht, unterbrochen nur von Brettertüren mit einfachen Beschlägen und Vorhängeschlössern. Auf jeder Tür prangte eine Nummer, die jemand mit Schablone und hellblauer Farbe aufgesprüht hatte. Sparsam positionierte Kellerleuchten spendeten fahles Licht. Sie folgten dem schwachen, aber ekelhaft süßlichen Geruch, der sich dezent mit dem normalen Kellergeruch mischte, Broders hinter ihr schnaufte. Ein Stück weiter, vor einer geöffneten Brettertür, stand ein etwas älterer Kollege in Uniform. Er winkte sie zu sich, als bestünde die Möglichkeit, dass sie sich in dem Gang verpassten. Pia nickte dem Beamten zu und betrat entschlossen den Kellerraum. Je eher sie es hinter sich brachte, desto besser. Sie blieb mitten im Raum stehen. Im ersten Moment schien noch alles in Ordnung zu sein. Es war ein normaler Kellerverschlag, beinahe leer, bis auf ein paar Umzugskartons. Und den leblosen Körper, der hinten in einer Ecke auf einer alten Matratze zusammengekrümmt lag. Der Geruch nach Tod und Verwesung war noch auszuhalten. Der Tote befand sich offenbar noch nicht allzu lange in diesem Verschlag. Seine Kleidung war zusammengewürfelt, zu groß für ihn und schäbig. Das graue Haar strähnig. Sein Gesicht sah bereits aufgedunsen und bläulich geädert aus. Die milchigen Augen blickten starr zu der nackten Glühbirne an der Decke. Der Anblick der Leiche war nicht angenehm, aber damit hatte Pia gerechnet. Das kannte sie. Nicht gerechnet hatte sie mit den Dimensionen der frappierenden Ähnlichkeit des Kellerraumes mit einem anderen. Es waren die Abmessungen, die kahlen Wände, die dünne Matratze, die sich schlagartig an jenen Raum in dem Container auf dem Schiff erinnerten, in dem sie von Albrecht Lohse gefangen gehalten worden war. »Wem gehört dieser Verschlag?« hörte Pia Broders fragen. Sie zwang sich, ruhig zu atmen.
»Das wissen wir noch nicht.«
Die Stimmen der beiden Männer klangen wie aus weiter Ferne. Neben der Matratze, auf der die Leiche lag, stand eine Mineralwasserflasche. Genau wie... Pia riss sich von dem Anblick los und wandte sich um. Die niedrige Kellerdecke und der Boden bewegten sich nun wellenartig auf Pia zu. Sie gab sich einen Ruck und stolperte aus dem Verschlag und hinaus in den Gang. »Nur raus hier!« Pia stützte sich an der Wand ab. Die Tür eines weiteren Kellerabteils schlug auf. Ein Mann trat heraus und starrte sie an. Er war groß und dünn, mit kantigem Gesicht und dunkelblonden Haaren. Sein Gesicht verzog sich spöttisch. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und lief weg. »Stopp! Bleiben Sie stehen!« Pia rannte los. Floh sie oder verfolgte sie ihn? Die Anspannung, die sich in ihr aufgestaut hatte, ließ sie förmlich vorwärts fliegen. Der Boden bewegte sich unter ihr wie auf einem Schiff bei starkem Seegang. Nach wenigen Metern hatte sie den Flüchtigen eingeholt. Pia bekam seine Kapuze zu fassen. Er strauchelte und versuchte, sich des Kleidungsstücks zu entledigen. Pia packte erneut zu, riss ihn herum. Er stieß sie von sich, doch sie hielt ihn fest. Er durfte nicht entkommen, nicht ein zweites Mal. Sie kämpfte verbissen. In ihren Ohren rauschte es. Dann verlor sie das Gleichgewicht und riss den Flüchtenden mit sich. Sie landeten hart auf dem Betonboden. Er war nah, viel zu nah. Sie roch den Atem des Mannes, spürte seine Hände auf ihren Armen, sein Gewicht auf ihrem Körper. Es schüttelte sie. Pia bekam seinen Arm zu fassen und drehte ihn herum.
»Pia, lass ihn los!«
rief Broders nah an ihrem Ohr. Starke Hände zogen sie weg, zerrten sie hoch und drückten sie gegen die Wand. Pia schloss kurz die Augen, riss sie wieder auf. Der Mann, den sie verfolgt und festgesetzt hatte, war ein ihr vollkommen Unbekannter. Er war um die 20 Jahre alt, ein eher schwächlicher Typ, der sicher keine 60 Kilo wog. Aus seiner Nase flossen Rotz und Blut. Er wischte beides weg. Dann betrachtete er seinen Handrücken und sah sie anschließend von unten herauf an.
»Was sollte das?«
Er schien mehr verwundert als empört zu sein. Dann wandte er sich an Broders.
»Ist sie verrückt oder was?«
»Du kannst froh sein, dass du keine Anzeige wegen Körperverletzung bekommst.«
Pias Vorgesetzter Manfred Rist bedachte sie mit einem besorgten Blick.
»Was ist denn da bloß in dich gefahren?«
»Ich habe einen Tatverdächtigen verfolgt, der sich in einer Leichensache einer Befragung entziehen wollte.« Sie saßen sich in Rists Büro im K1 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion gegenüber. »Er ist vor mir weggelaufen«, ergänzte sie schwach.
»Tatverdächtig?« »Der Tote, wegen dem ihr dort wart, lag seit mehreren Tagen da unten. Höchstwahrscheinlich hatte er nur dort Unterschlupf gesucht und dann einen Herzinfarkt bekommen. Und als dir im Kellergang ein harmloser Mieter entgegenkommt, rennst du ihm hinterher, wirfst ihn zu Boden und kugelst ihm beinahe den Arm aus?«
»Okay, ich hatte mich getäuscht. Die Situation ist kurzzeitig außer Kontrolle geraten. Das wird nicht noch einmal vorkommen.«
»Shit.« Selbst in ihren eigenen Ohren klang das nicht gut.
»Nein, das wird es nicht.«
Rist betrachtete sie mit schiefgelegtem Kopf. Er hielt einen Kugelschreiber in der rechten. Mit dem Daumen drückte er die Miene rein und raus. Das war eine nervende Angewohnheit von ihm, die Pia samt dem klickernden Geräusch wohl vertraut war. Heute jedoch kostete es sie beinahe übermenschliche Kraft, ihm den Stift nicht aus der Hand zu reißen.
»Mein Gott, was ist denn da bloß in dich gefahren, Pia?«
wiederholte Rist seine Frage. In dem Kellerverschlag war es ihr so vorgekommen, als wäre sie wieder in dem Container gefangen. Ihr Gehirn hatte ihr einen Streich gespielt. Das vollkommene Déjà-vu. Pia hatte vor Jahren bei einer ihrer ersten Ermittlungen bei der BKI Lübeck einen Mann namens Marc Albrecht Lohse überführt und zu seiner Festnahme beigetragen. Schon damals wäre sie beinahe dabei umgekommen. Lohse hatte versucht, sie zu erhängen. Die Narben am Hals erinnerten sie heute noch daran. Sie hatte vor Gericht gegen ihn ausgesagt und er war wegen mehrfachen Mordes verurteilt worden. Doch damit war es nicht vorbei gewesen. Schon aus dem Gefängnis hatte er sie mit seinen Racheplänen verfolgt und vor kurzem war es ihm dann gelungen, aus der Justizvollzugsanstalt zu entkommen. Er hatte ihre Entführung akribisch vorbereitet und er hatte einen Helfer gehabt. Albrecht Lohse hatte sie mehrere Tage lang in einem Container auf einem Binnenschiff gefangen gehalten. Ihre Kollegen, allen voran Martin Unruh, war es schließlich gelungen, sie aufzuspüren und zu befreien. Rein äußerlich betrachtet war ihr nicht viel passiert, doch die Bedrohungslage hatte trotzdem Spuren hinterlassen. Lohse hatte Pia angedroht, dass er sie überall finden und seine Rache unter allen Umständen bekommen würde. Er hatte dafür alle Zeit der Welt. In den Jahren im Gefängnis hatte er einen Plan geschmiedet, der so perfide und monströs war, dass Pia bisher niemandem davon erzählt hatte. Nicht einmal Martin. Nein, der Gedanke, dass in diesem Zusammenhang in Polizeikreisen über sie gesprochen wurde, war ihr unerträglich. Sie brauchte nur etwas Zeit, um darüber hinwegzukommen. Doch sie durfte deswegen nicht die Beherrschung verlieren und in ihrem Job Fehler machen.
»Ich hab wegen deines Aussetzers mit Dr. Ronnemeyer gesprochen«, sagte Rist in ihre Gedanken hinein.
Er mied ihren Blick, sah zum Fenster hinaus. Die Kirchtürme der Lübecker Altstadt waren in der Dämmerung kaum noch zu erkennen. Pia drückte den Rücken gerade.
»Wie kommst du dazu, mit dem Polizeipsychologen über mich zu reden?«
»Eine Entführung ist ein zutiefst traumatisches Erlebnis, Pia. Da steht man nicht auf und geht nach ein paar Tagen wieder zum Dienst, als wäre nichts gewesen. Ich trage die Verantwortung für dein Verhalten im Dienst. Lass dich krank schreiben.«
Er sah ihren Blick und ruderte ein Stück zurück. »Oder nimm meinethalben sofort deinen restlichen Urlaub. Ansonsten«, er seufzte leise, »muss ich dich vom Dienst suspendieren.«
»Das tust du nicht«, sagte Pia.
Wenn du nicht vernünftig wirst, ist das meine letzte Option. Du musst dir verdammt nochmal helfen lassen.
Okay. Pia sackte ein Stück in sich zusammen. Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Du hast wahrscheinlich recht. Ich nehme mir eine Auszeit. Das gestern war nicht in Ordnung von mir, das sehe ich ein. Und es tut mir auch sehr leid. Sie sah ihn beinahe flehend an. 2 Wochen Ruhe, dann bin ich wieder fit.
Ich glaube, du weißt selbst am besten, was jetzt notwendig ist und was dir gut tut. Hauptsache, du bist danach wieder voll einsatzfähig.